Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Plattform auf Radio Free FM. Am Mikrofon ist Rainer Markus Walter und bei uns im Studio begrüßen wir heute einen Vertreter der Schreibenden Zunft, das ist Magdi Abdul-Kehr. Er hat am gleichen Tag Geburtstag wie Martin Walser, Steve McQueen, Fatih Arbuckle und die Kremers-Zwillinge. Doch damit enden dann auch schon die Gemeinsamkeiten. Er besteht darauf, einen schönen deutschen Namen zu tragen und besitzt die deutsche Muttersprache. Zollbeamte und Passkontrolleure glauben ihm das regelmäßig nicht und sein Briefträger glaubt ihm nicht einmal, dass er ein Mann ist. Zu oft ist die Post an Frau Magdi adressiert. Was es damit auf sich hat, welche musikalischen Vorlieben er hat und ob sich ein Alltag als Journalist mit Kolumnen besser ertragen lässt, darüber wollen wir in den kommenden 60 Minuten plaudern. Herzlich willkommen, Magdi.
Hallo.
Musik und Musikveranstaltungen begleiten dein tägliches journalistisches Leben bei der Südwestpresse. Kommst du denn auch noch dazu, deine ganz eigenen musikalischen Vorlieben nachzugehen, sprich Musik zu hören, ohne dabei an Schreiben zu denken?
Das geht ziemlich gut, aber ich schaffe sogar, auf Konzerte zu gehen und sie für sich zu genießen, auch wenn ich dann drüber schreiben muss. Aber natürlich, ich höre im Auto Musik, ich höre spätabends Musik, ich höre im Sport Musik, also es ist wichtig und regelmäßiger Bestandteil meines Lebens.
Gehst du eigentlich auf Konzerte auch mal, wenn du nicht drüber schreiben musst?
Ja, das kommt absolut vor. Also jetzt während des Ulmer Zelts schaue ich mir einige Sachen an, auch wenn ich nicht drüber schreibe.
Gibt es ein ganz besonderes Konzert, auf das du dich freust beim Ulmer Zelt, wo du sagst, wow, cool?
Kann ich eigentlich nicht sagen, weil ich die Mischung richtig schön finde. Also ich möchte nichts rausheben. Es ist ein schönes Programm in dem Jahr, sehr abwechslungsreich, einfach gut und man kann eigentlich fast jeden Abend in die Au runtergehen, finde ich.
Wenn das Wetter dann mitmacht.
Auch sonst,
finde ich. Okay. Wir haben dich eingeladen, heute deine eigene Auswahl Musik mitzubringen. Ich bin ehrlich gesagt immer ziemlich gespannt, was du uns mitgebracht hast, was wir erwarten und würde jetzt auch gleich mal damit in die Sendung einsteigen. Was werden wir denn als allererste Nummer hören?
Ja, es gibt richtig viel alten Scheiß, weil ich ja auch nicht mehr super jung bin. Als erstes gibt es eine Nummer von Alan Parsons, heißt What Goes Up, ist vom Album Pyramid, habe ich deswegen ausgesucht, weil es das erste Album war, das ich selber gekauft habe. Stimmt natürlich nicht wirklich, es ist das erste akzeptable Album, über das man sprechen kann. Davor gab es wahrscheinlich was von Boney M., aber ich glaube, das kann man den Hörern jetzt nicht unbedingt zumuten.
Okay. So, jetzt käme der Übergang, ne?
Genau.
Das nächste Stück. Das war Alan Parsons, What Goes Up aus dem Pyramid-Album. Deine vermeintlich erste Platte, hast du gesagt, ne? Bei uns heute im Studio ist Magdi Abdul-Kehr. Sage ich das eigentlich richtig, Abdul-Kehr?
Ziemlich, Abdul-Kehr.
Ja. Abdul-Kehr, okay, Abdul-Kehr. Musikjournalist, Kolumnist, Buchautor aus Ulm. Eine Tatsache, die sein exotischer Name nicht sofort vermuten lässt, war ich selber auch überrascht, wie wir neulich mal drüber gesprochen haben. Wollen wir doch dieses Mysterium zu Beginn gleich mal klären. Magdi, wie kommt man zu so einem Namen?
Naja, eigentlich ist der Name ein ganz normaler arabischer Name, sowohl der Vor- als auch der Nachname. Mein Vater ist vor 60 Jahren aus Ägypten gekommen zum Studieren nach Deutschland und ist hier geblieben. Und meine Mutter ist Deutsche, insofern bin ich auch deutscher Muttersprachler. Ja, und dann habe ich das Deutsche auch noch zum Beruf gemacht, indem ich schreibe.
Dein Vater, was hat er denn studiert?
Medizin.
Medizin, okay. Und da kam er nach Ulm, oder?
Der hat studiert in München und in Heidelberg, hat dann in verschiedenen Kliniken in Deutschland gearbeitet, als wir klein waren. Wir sind viel umgezogen und als ich dann 6 war, sind wir hierher gekommen nach Weißenhorn. Ah, dort okay. Hat er dann Praxis aufgemacht und hat im Krankenhaus gearbeitet bis zu seinem Ruhestand.
Und du bist also einer, der von hier, der letztendlich auch hier geblieben ist, beziehungsweise wieder zurückgekehrt ist. Wenn du heute an deine Schulzeit zurückdenkst, was kommt dir da als erstes in den Sinn?
Ehrlich gesagt kommt mir in den Sinn, dass meine Töchter, die jetzt 12 und 10 sind, so viel Ähnliches durchleben und durchleiden müssen. Also man könnte ja denken, dass sich in 30, 35 Jahren pädagogisch, didaktisch vieles geändert hat, aber es ist schon viel, was mir noch in schrecklicher Erinnerung eigentlich aus meiner Zeit ist. Nicht alles schlimm, aber wiederholt sich ziemlich und ja, eigentlich bin ich darüber erstaunt.
Also manche Sachen haben sich einfach nicht geändert, meinst du?
Naja, ich glaube, es ist wie in jedem Beruf, ist auch bei den Lehrern. Ein Drittel ist einfach toll, ein Drittel sind okay und ein Drittel sind im falschen Job. Und ja, das merkt man halt.
Okay. War Deutsch und Aufsätze schreiben etwas, was dir als Kind schon Spaß gemacht hat?
Ich habe Deutsch als Fach in der Schule geliebt, was man in den Noten nicht gesehen hat.
Okay, da waren so gewisse Diskrepanzen.
Ja, klar.
Aufsätze, wie sah es damit aus?
Wie gesagt, ich hab ganz gern geschrieben. Es ist ja auch meine Muttersprache, aber also ich war nicht super gut in der Schule. Aber geschrieben habe ich eigentlich immer ganz gerne.
Hast du zu dieser Zeit mal drüber nachgedacht, also du sagst gerade, du hast es sehr gern gemocht, dass das mal irgendwann dein Beruf werden könnte?
In der Schulzeit eigentlich noch nicht. Ich habe sehr früh angefangen, wirklich Zeitung zu lesen. Also ich glaube, ab da, wo ich im Gymnasium war, dann wirklich mit 11 oder so, habe ich jeden Tag morgens Zeitung auch gelesen. Mhm. Aber nein, das ist dann wirklich erst später so zum Abitur hin entstanden als Gedanke.
Hast du mal irgendwie dann so Schulzeitungen oder solche Sachen gemacht?
Hin und wieder ein bisschen, ja. Aber nicht intensiv.
Nicht intensiv. Und welcher Einfluss war es denn letztendlich, der Einfluss, der dich davon überzeugt hat, ein Studium anzutreten, zu sagen, ich gehe mal in Richtung Journalismus?
Ich habe nicht Journalismus als solches studiert, muss man dazu sagen. Ich habe mir so ein richtig breites Pack an Geisteswissenschaften im Studium unter den Nagel gerissen. Das heißt, ich habe Literatur, Sprach-, Theater-, Musikwissenschaft studiert. Aber ich habe davor, bevor ich an die Uni gegangen bin, einfach mal ein halbes Jahr in einer Zeitungsredaktion mitgearbeitet. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht und da ist der Gedanke entstanden, das könnte später ein Beruf sein. Ich wollte aber auf jeden Fall studieren, einen breiten Hintergrund haben und deswegen bin ich dann nach München gegangen, dort an der LMU studiert, Magister gemacht und hatte nicht unbedingt vor, wieder nach Ulm zurückzukommen.
Jetzt greifst du uns aber vor. Darüber wollte ich mit dir nach dem nächsten Musiktitel eigentlich springen. Ich möchte mal zurück in die Zeit vor dem Studium. Was hast du denn sonst so getrieben als junger Ulmer? Warst du ein großer Konzertgänger? Gab es da Möglichkeiten, hier wegzugehen? Wie darf ich mir das vorstellen? Ich bin ja nicht von hier.
Also das Problem war, dass ich natürlich kein junger Ulmer war, sondern junger Weißenhorner. Und das sind 20 Kilometer. Und wenn man noch kein Auto hat, ist das eine gewisse Distanz. Aber natürlich, ab da, wo man Kumpels hatte, die motorisiert waren, ist man nach Ulm hier reingegangen. Wir sind ganz viel ins Kino gegangen. Damals gab es ja zum Beispiel schon die Lichtburg, die auch damals ein tolles Programm hatte. Natürlich ist man hin und wieder in Konzerte. Es waren ganz andere Clubs, ganz andere Läden. Man war schon hier, aber es war ein gewisser Aufwand, wenn man vom Land ist.
Wo ist man da hingegangen, wenn man auf Konzerte ging? Gab es überhaupt Konzerte in Ulm?
Naja, es gab, was heute immer noch, da heißt es natürlich der Saustall.
Mhm. Okay, den gibt es schon ziemlich lange.
Den gibt es seit 50 Jahren.
Ja, Wahnsinn. Mhm. Das war ein Platz, an dem du dich auch rumgetrieben hast?
Bisschen später dann vielleicht.
Okay. Ja. Ja, das war also die Zeit in Ulm und wie es dann nachher mit dem Studium weitergeht, darüber würde ich mit dir gerne nach dem nächsten Musikstück, das wiederum du ausgesucht hast. Wie gesagt, alles, was heute läuft, hast du ausgesucht und deswegen darfst du es jetzt auch wieder anmoderieren. Was hören wir denn als nächstes?
Es wird ein bisschen flotter. Wir hören Malice von Fischer Z. Ist von 1980 und
Guys Over Paradise.
Genau, und ich bin halt ein Kind der 80er und damit kickt das richtig gut los. Das Jahrzehnt.
Fischer Z, Malice, für die Auswahl heute ist der Magdi, unser Studiogast, zuständig. Malice, weißt du noch genau, welches Jahr das
war? Das Lied ist 80.
Ist 80. Mhm. So, gerade kein Siebener mehr davor.
Genau.
Ja. Großartige Musik. Du hast du schon mal live gesehen, die Band?
Ich habe ihn solo einmal später dann gesehen. Die Band habe ich nie gesehen.
Ja. War das Solo gut?
Es war okay.
War okay. Also nicht mehr und nicht weniger. Mhm. Okay. Weiteres Stück hattest du eben ausgesucht. Wir hören heute nur Stücke, die du ausgesucht hast. Wir haben jetzt bereits über deine Jugend gesprochen. Nach der Schule ging es nach München an die Universität. War das Studentenleben denn so, wie du dir das zu Hause vorgestellt hast? Du hattest doch bestimmt irgendwie so was im Kopf, wenn man, bevor man losgeht und sagt, so könnte ich mir das Studentenleben vorstellen. War es denn so?
Es war, die Vorstellung war eigentlich abstrakt, weil wenn man, hat davor die Schulbank, dann noch die Bundeswehr, über die wir jetzt nicht viel Worte verlieren müssen zwischendrin.
Okay, dann lasse ich, ich wollte gerade nachhaken.
Ja, es war, ich war Gebirgsjäger, damals Wehrpflichtiger, 15 Monate, der Ägypter in Kniebundhosen, das war nichts, auf was man groß eingehen muss. Danach, wie ich vorhin gesagt habe, ein bisschen bei der Zeitung erstmal reingeschnuppert, ja, und dann, ich wusste nicht so genau, was ich da erwarte, außer natürlich jetzt, man lebt alleine, man ist in einer großen Stadt, man hat da irgendwie die Möglichkeiten, man kriegt ganz viel Angebot an der Uni. Die Geisteswissenschaftler in München sind so unglaublich viele. Man muss sich vorstellen, dass selbst in so einem Fach wie Theaterwissenschaften da an die 2000 Leute immatrikuliert sind, wo später fast keiner in einem ähnlichen Beruf überhaupt landen wird. Und Germanistik waren damals schon, glaube ich, 6.000 oder 7.000 immatrikulierte Studenten. Ja. Also gigantisch eigentlich. Und man verschwindet da natürlich auch erstmal. Ich fand es aber toll, ganz unterschiedlichen Input zu bekommen, eigentlich in jedem Semester auch neue Leute kennenzulernen, weil es eben nicht so eine kleine Uni ist. Und also ich gehöre zu den Leuten, die eigentlich München nach wie vor mögen als Stadt. Mhm. Also ich finde, obwohl es die schwarze Hauptstadt ist, ist es trotzdem auch irgendwo eine grüne Hauptstadt. Als nicht als politische Farbe natürlich gesagt, aber ansonsten hat schon eine gewisse Lebensqualität.
Mhm. Ja. Ja, München hat ja auch dann, wann war denn das, dein Studium?
Ja, jetzt muss ich auch noch rechnen hier.
Ja gut, du ungefähr. Ja,
ungefähr. Ich habe studiert von 88 bis Anfang 94.
Das ist eigentlich schon eine Zeit gewesen, in der München auch schon breitbeinig im Großstadtleben stand. Also
ja, man könnte sogar sagen,
weg von diesen Lederhosen.
Das sicherlich. Also ich meine, dieses moderne Bild, das auch die CSU ja ganz in München zeichnet, das war da sicherlich. Umgekehrt hat natürlich München dann nach der Wiedervereinigung gelitten, dass dann der Starkzug nach Berlin angefangen hat und München nur noch die zweite Geige bundesweit eigentlich gespielt hat. Ne? Aber durch ist es eine lebendige große Stadt, die aus vielen kleinen Dörfern besteht.
Ja. Und eine Stadt, die sehr viel Kunst und Kultur zu bieten hat, was dir sicher entgegenkam.
Das war natürlich wirklich das Tolle, dass man für ein paar, nicht Euro, Mark, dann einfach in die Kammerspiele, in die Staatsoper gehen konnte. Ich bin mindestens zweimal in der Woche in Programmkino gegangen. Also da ist man wirklich nicht nur im Biergarten, also auch, aber nicht nur gewesen, sondern hat sich viel Theater, Lesung, Kino und so reingezogen. Ja, das war toll.
Jetzt muss ich nochmal ganz blöd nachfragen. Du hast es vorher schon aufgezählt, aber es war so viel. Was hast du denn jetzt eigentlich genau studiert?
Na, ich habe so wahnsinnig viel ist es dann doch nicht, weil man einfach ein Haupt- und zwei Nebenfächer damals im Magister hatte. Hauptfach war neuere deutsche Literatur. Nebenfächer war Theater, Wissenschaft und Musikwissenschaft. Musikwissenschaft habe ich dann aber nach der Hälfte mal gelassen und habe es ersetzt durch Sprachwissenschaft.
Ja. Wieso hast du gelassen? War das so dröge?
Nee, es war nicht dröge, aber die historische Ausrichtung der Musikwissenschaftler in München, sagen wir mal, war nicht so ganz passend wirklich zu meinem Geschmack. Da war eigentlich mit der Wiener Klassik Schluss, da gab es keine Romantik, da gab es nur ganz wenig moderne klassische Musik aus dem 20. Jahrhundert. Und zudem kam, dass es als Nebenfach fast so aufwendig wie als Hauptfach war, okay, dort zu studieren. Und das war eigentlich fast nicht zu bewältigen.
Es ist ja auch so, wenn man jetzt von Musikstudium, ist ja auch wie auch in der Kunst und Kunsthistorie, existiert ja eigentlich die Jetztzeit irgendwie fast gar nicht. Ne? Also die Popmusik zum Beispiel existiert eigentlich im Musikstudium überhaupt nicht.
Kann man so sagen, ja.
Fehler?
Natürlich ein Fehler, weil wenn jemand heute mit irgendetwas Musikalischem beruflich was tun will, braucht er einfach einen Komplettüberblick und die Mauern zwischen U und E sind einfach gefallen, was das betrifft. Also man kann heute nicht mehr hergehen und sagen, was weiß ich, wo kein Orchester mitspielt, interessiert mich nicht. Das kann man sich eigentlich nicht erlauben.
Das ist richtig, ja. Es ist ja auch so, also du bist ja, ich nenne dich jetzt einfach auch mal Musikjournalist, wenn ich dir da nicht Unrecht tue. Ich habe es vorher in der Anmoderation so gesagt, oder würdest du dich selber nicht so?
Naja, ich bin einfach hier Kulturredakteur bei der Südwestpresse, okay, ja, wie man, glaube ich, jetzt auch mal sagen darf. Ja. Und Musik ist einer der Themen einfach.
Also Kulturredakteur. Mhm. Ja, aber es ist ja dann schon das Ding, und da gebe ich da gehe ich mit dir natürlich schon auch konform. Es ist natürlich ein Unding, wenn man sich vorstellt, über Kultur, über so jetzt aktuelle Kultur zu schreiben, ohne den Background der, sagen wir mal, letzten 100 Jahre zu haben. Ja. Und die fehlen da ja.
Also wenn man heute keine Ahnung von Popkultur hat, im weitesten Sinne, kann man nicht über, auch nicht über anspruchsvolles Kino schreiben. Man kann unter Umständen noch nicht mal jede Operninszenierung verstehen, weil die so viele Bilder aus der Popkultur mittlerweile auch aufgreifen, ja, dass einem da ein ganz großer Hintergrund fehlen würde.
Du bist viel außerhalb unterwegs. Also du bist einer der Redakteure der unserer Presse, der auch rausgehen darf, sage ich jetzt mal so, der das Privileg besitzt, nach draußen zu gehen. Ist das auch so mit, was dir den Beruf noch schmackhaft macht? Wenn du jetzt nur in Ulm unterwegs wärst, wärst du dann zu langweilig?
Es ist schön rauszukommen. Also es ist wahrscheinlich auch ein Privileg, wie du eben gesagt hast. Wenn man sich überlegt, warum macht man das irgendwann mal als Job? Natürlich, weil man sich mit vielen unterschiedlichen Sachen auseinandersetzen will und drüber schreiben will und nicht nur am Schreibtisch irgendetwas verwalten. Und deswegen will man raus oder will auf Termine zu Veranstaltungen. Man will sich damit auseinandersetzen und drüber schreiben und deswegen tut das gut. Aber in unserer Redaktion teilen wir nicht auf in eine überregionale Kulturberichterstattung, eine lokale. Letztlich kümmern sich alle schon auch irgendwo, oder setzen sich alle mit allem auseinander. Und ich finde es schon auch schön, in Ulm in dem Beruf unterwegs zu sein. Man ist super nah dran, man ist in einer ganz anderen Form verantwortlich für das, was man schreibt. Ich meine, wenn ich über eine Theaterinszenierung in Stuttgart schreibe, das regt jetzt, glaube ich, in Stuttgart die Leute nicht so arg auf, aber wenn man hier mal wirklich einen Verriss schreiben würde über das Theater Ulm, befürchte ich oder denke ich, dass der Einfluss doch etwas stärker wäre. Und das meine ich mit Verantwortlichkeit.
Okay, verstehe. Du selbst bist jetzt nicht derjenige, der bei uns ins Theater geht, ne?
Über Schauspiel schreibe ich.
Die Sparten ein bisschen aufgeteilt.
Da haben wir aufgeteilt, ich schreibe über Schauspiel, genau.
Okay. Jetzt einfach nur eine Interesse halber eine Frage, ganz ehrliche Antwort, wie würdest du das Theater hier in Ulm definieren? Ist es ein gutes Haus, ist es ein Haus, wo das dir Spaß macht, das Vorbildcharakter hat, oder ist es eher ein großes Theater, das eigentlich ein Provinztheater ist?
Wenn man selber in der Provinz hockt, finde ich es sehr schwierig, andere Menschen als provinziell zu beschimpfen. Das macht man hier gerne, muss man aber aufpassen. Ganz im Ernst, für eine Stadt der Größenordnung wie Ulm ist einfach so ein großes Kulturhaus, wie es das Theater Ulm ist, erstmal was Tolles. Es ist ein Drei-Sparten-Haus, in dem es einen enormen Output gibt und das finde ich bemerkenswert. Es ist ja auch von dem, was an Zuschüssen hier gezahlt wird, an öffentlichen Geldern, natürlich der größte Empfänger im kulturellen Bereich, und es ist hier für unsere lokalen Verhältnisse ein Schlachtschiff. Und was die Qualität betrifft, klar, gibt Besseres, gibt Schlechteres. Ich finde aber zum Beispiel das Schauspielensemble ziemlich gut besetzt von den Leuten. Es ist ein gutes Jahr im Schauspiel. Es gab wirklich sehr viele richtig sehenswerte Inszenierungen, gute Stücke, gut gemacht, gut gespielt. Und also insofern kann man nur sagen, Ulmer geht in euer Theater.
Ja, finde ich jetzt schön. Es gibt ja regelmäßig hier alle 4 Wochen die Sendung mit Leuten aus dem Theater, die auch von mir betreut wird. Und ich habe diese Leute inzwischen auch sehr schätzen und lieben gelernt und wirklich viele fantastische Aufführungen gesehen und mich ganz selten gelangweilt.
Vor allem das, Langeweile wäre eigentlich das Schlimmste, und das ist nicht so oft gegeben.
Okay, ich würde sagen, jetzt machen wir mal wieder Musik. Stück Nummer 3 habe ich jetzt hier angezippt. Ich weiß ja nicht, was im Player liegt. Da hast du den Zettel ja vor dir.
Sollte jetzt ein richtig altes Instrumental kommen von der Elektronikband Tangerine Dream. Heißt Betrayal, ist aus dem Film von 1977. Hintergrund ist, dass ich die Band wirklich späte 70er und dann 80er richtig, richtig viel gehört habe, aber nie live gesehen habe. Live gesehen habe ich sie zum ersten Mal letzte Woche in Stuttgart im Theaterhaus auf der Abschiedstour, was eine seltsam nostalgische Angelegenheit war. Und da dachte ich, ach, wenn das die Zeiten so klammert, dann kann man das jetzt mal spielen.
Tangerine Dream. Großes Kino eigentlich, ne?
Ja,
also durchaus. Also
musikalisch gesehen.
Ja. Bei uns im Studio zu Gast ist heute Magdi Abulkir. Habe ich es jetzt richtig gesagt?
Es wird vom Mal zu Mal besser, es war super.
Okay, gut. Seines Zeichens Journalist für unsere einzige Ulmer Tageszeitung und schon auch mal gerne unterwegs an überregionalen Kulturschauplätzen, haben wir gerade zuletzt drüber gesprochen. Was war denn eigentlich bisher dein am weitesten entfernter Einsatzort als Journalist für die SWP? Ganz weißt du das noch?
Ich war bei der Eröffnung vom Kulturhauptstadtjahr in Istanbul Beispiel. Ich war zweimal in Tallinn, in Estland, als das Kulturhauptstadt war. Solche Sachen.
Oh, das ist ja doch dann wirklich auch eine schöne Sache.
Alles andere wäre unverschämt, wenn man es behaupten würde, ja. Aber zum Beispiel ist auch jede Woche, diese eine Woche Berlinale jedes Jahr einfach ein Highlight beruflich, muss man sagen.
Oh. Du hattest mir, wir hatten gerade während der Titel lief, sind wir über das Thema Kino gestolpert und du hast es gerade gesagt, so Kino ist eigentlich dein Fundament, der Film ist eigentlich dein Fundament, du liebst Kino.
Ja, immer schon, wie ich denken kann, ein Filmfreak gewesen, der auch heimlich aufgeblieben ist und sich daheim ins Wohnzimmer geschlichen hat und dann irgendwie spät abends Filme anzugucken, die nicht für die Altersklasse geeignet war. Und wie ich dann gesagt habe, natürlich, als ich dann in München studiert habe, da gab es einfach Programmkinos, in denen man auch viele alte Sachen damals noch sehen konnte. Das ist ja heute in der Form, man kann ja heute nicht einfach mal zwischendrin Lawrence von Arabien im Kino sehen. Das kann man ja nur bei irgendeiner Retrospektive. Und das war in den 80ern noch ein bisschen anders gewesen. Und das habe ich weitlich genutzt.
Ja, wir haben ja eigentlich, stimmt, also wenn man so jetzt auch unsere Kinolandschaft anschaut in Ulm, es gibt eigentlich kein Kino, das sich diesem Thema alte Filme widmet. Ne?
Natürlich, das rentiert sich heute auch nicht mehr. Man muss ja auch sagen, es gibt so fantastische Blu-rays mit restaurierten Filmen. Das kann man daheim in der Qualität angucken. So eine olle Kinokopie, die seit Jahrzehnten geistert.
Okay. Die kackt daneben. Ist ein Argument.
Ja. Aber es gab früher in der Lichtburg jeden Sommer ein Festival, 6 Wochen lang, wo jeden Abend eigentlich ein anderer älterer Film lief. Und das war natürlich toll.
Kann man jetzt aber nicht mehr. Das sieht man dann vielleicht eher mal dann noch im Open-Air-Kino oder so, dass sie dann zwischendurch mal einen oder anderen. Aber da halt auch dann eher die Klassiker, ne?
Ja.
Man liest nicht selten von dir Artikel über exklusive Musical-Premieren, eben auch, wie du gerade gesagt hast, Kulturhauptstadt und erlesene Gastspiele namhafter Künstler, mit denen du dann auch noch persönlich reden kannst, was ja auch so oft recht aufschlussreich ist, in welche Richtung auch immer. Ist das, es klingt wie ein Traumberuf, ist es dein Traumberuf?
Mein Traumberuf ist es meistens, weil ich die Mischung, mit der ich zu tun habe, der verschiedenen kulturellen Genres toll finde, weil man wirklich ganz unterschiedliche Leute immer wieder kennenlernt und weil man sich jeden Tag doch auch neu damit auseinandersetzen kann. Also die Gefahr der Routine, die es einfach in jedem Beruf gibt und auch natürlich in dem, wird etwas eingegrenzt. Nichtsdestotrotz bedeutet der Alltag auch Organisation, Administration und ich würde mal sagen, dass das Recherchieren und Schreiben ist manchmal auch nur 40% mehr nicht der Arbeitszeit. Das ist dann nicht immerhin traumhaft.
Ja genau, also du hast jetzt gesagt, das ist eigentlich die interessante Seite, die du gerade angeschnitten hast, eben das Reisen, tolle Aufführungen sehen, interessante Menschen kennenlernen. Realität ist aber sicher doch auch ab und zu einfach ein Zeitungsalltag. Wie sieht denn so ein Zeitungsalltag bei dir üblicherweise aus?
Der Zeitungsalltag beginnt mit unserer eigenen Ressortkonferenz. Die ist um 10 Uhr. Ich denke, ich bin so normal um 9 im Büro, lese ein bisschen was, Mails checken. Dann konferieren wir. Wir planen den Tag innerhalb unseres Ressorts durch. Und dann hat man mehrere Konferenzrunden, in die man gehen muss. Man recherchiert, man schreibt. Und ja, es geht so bis 19 Uhr, 19.30 Uhr. Und dann hat man manchmal auch noch einen Abendtermin. Man sitzt schon auch im Regelfall viel am Schreibtisch.
Ja, da steht nun mal der Computer. Ne?
Zum Beispiel, und da steht das Telefon. Und das ist einfach so.
Das heißt, du bist natürlich auch nicht jeden Tag draußen.
Oder? Nein, sicher nicht. Also es sind schon regelmäßig reine Bürotage.
Ja. Wo einfach recherchiert wird und aufgearbeitet wird.
Und das, was wir produzieren, nennen, was nichts anderes ist, als die wirkliche Zeitungsseite komplett zu layouten, die Texte in eine Form zu gießen, Bilder auszusuchen, Fehler rauszumachen, einfach die Artikel, die ja nicht alle von uns selber sind, sondern auch von den Agenturen, von Mitarbeitern, eben in einer Form aufbereiten und die komplette Seite daraus zu gestalten. Das ist eigentlich erstmal der Brotjob und das Wesentliche. Und dann muss man so organisieren, dass man viel selber rauskommt, recherchieren kann und noch viel schreiben kann, damit man auch noch ein bisschen befriedigter dabei ist.
Wie viel Einfluss hast du eigentlich auf Themen, über die du schreibst? Beziehungsweise wird da auch mal was abgelehnt? Eine Idee, die du einbringst, wo der Chefredakteur sagt, Magdi, das ist jetzt aber keine gute Idee?
Eigentlich nicht. Wir teilen natürlich viel der Dinge auf, die gemacht werden müssen, die sozusagen hier auch Pflichtprogramm sind. Und da muss jeder seinen Teil tragen. Aber an eigenen Ideen, die man hat, kann man schon im Rahmen des Budget natürlich und Zeit. Das ist natürlich, das ist begrenzt, aber kann man viel machen. Und dass Ideen abgelehnt werden, eigentlich kaum. Weil wenn man das lang genug macht, man weiß ja auch, für wen man das macht. Also das ist einfach eine Regionalzeitung und das hat gewisse Folgen und das dann muss sich anpassen, was wir tun. Und von dem her hat man auch nicht völlig splinige Ideen, die einfach da nicht reinpassen würden in das Profil.
Also du schlägst es nicht vor, dass du nach New York fliegst, um das neueste Gourmet-Restaurant zu testen. Ne? Würde wahrscheinlich abgelehnt.
Würde sehr sicher abgelehnt werden, ja.
Okay.
Aber eigentlich eine gute Idee, jetzt wo du sagst, man könnte es probieren.
Ja, ich habe da neulich irgendwas gelesen, so von wegen mit irgendeinem Gourmet-Restaurant, die ihr Fleisch extrem lange ablagern, damit es einen ganz besonderen Touch kriegt. Und die haben, was weiß ich, was für tolle Kritiken, das wäre doch mal was.
Aber eigentlich würde ich dann doch lieber zum Filmfest in Venedig oder nach Cannes fahren, dann doch wieder. Ne?
Warst du schon mal in Cannes auf dem Filmfest?
Ich war schon in Cannes, aber nicht auf dem Festival.
Okay, nein, kommt man da nicht ran?
Doch, oder? Da kommt man ran, aber wir haben einen sehr, sehr guten Mitarbeiter, der dort seit fast 30 Jahren jedes Jahr ist, der super Connections hat und Cannes ist enorm aufwendig und das ist einfach vom Pragmatischen her. Gehe ich zur Berlinale, habe da meine 10 Tage, ist auch toll und ja.
Was gibt es noch für Venedig?
Genau.
Warst du mal schon auf Filmfestival Venedig? Also jetzt vielleicht auch privat, einfach so?
Nee, war ich nicht.
War nicht?
Es gibt viele so B-Festivals, auf denen ich schon war, die ich sehr mag. Also Filmfestivals finde ich was sehr, sehr Schönes vom Input, den man bekommt. Aber es hat einfach alles seine Grenzen.
Was hältst du von Biberach?
Biberach? Filmfestival? Ja, klar. Mein Gott, was der Kutter da auf die Beine gestellt hat für so eine Stadt, für sein Kino. Ich finde es toll, muss ich sagen. Es ist, wenn man einfach ein paar Tage richtig viel vom deutschen Film mitbekommen will, was gerade geht, ist das super hier vor der Haustür. Mag ich sehr gerne.
Okay. Findest du die Zeit? Ist ja auch eigentlich bei uns um die Ecke. Ja.
Genau. Muss ich auch kein Hotel haben.
Nein, würde man dir wahrscheinlich auch nicht zahlen.
Nicht im Biberach.
Große Festivals gibt es natürlich auf der Musikseite auch. Ist das auch was, wo du zu finden bist, ab und an, oder machst du da eher einen Bogen drumherum?
Eigentlich mittlerweile ziemlich einen Bogen. Ich mag wirklich mehr Einzelkonzerte, auf denen Bands im Mittelpunkt stehen. Klar war ich früher auf großen Festivals gewesen, aber ich finde es heute ein bisschen anstrengend. Mir selber gibt es nicht so arg viel mehr, muss ich sagen. Ich denke vielleicht an New Pop, es wäre New Pop Festival, hätte ich hin und wieder mal wieder Lust, aber dass ich jetzt das Gefühl habe, ich muss irgendwie 3 Tage Southside liegen, ist nicht mehr so stark, nee.
Naja, kommt man vielleicht irgendwann auch an den Punkt, wo man sagt, das lassen wir mal die Jungen machen.
Sagt man sehr ungern,
verstehe ich auch.
Aber
gibt man gar nicht gern zu. Aber ich habe es auch gern bequemer. Und ich war sehr lange Zeit auf allen möglichen großen Festivals. Paleo Festivals, St. Gallen, Open Air, Southside, immer und überall. War schon lange nicht mehr. Ja. lassen wir die Kollegen gehen. Geht der Udo Eber, geht der noch auf Festivals?
Absolut.
Für eure Zeitung?
Der geht für unsere Zeitung und wahrscheinlich auch für sich selber leidenschaftlich gern noch dahin.
Mit denen habe ich auch immer wieder dann getroffen.
Klar.
Musik, Stichwort.
Ja Mensch, jetzt kommt tatsächlich mal was relativ Frisches. Die Alain Cohen Band mit High Expectations war ja auch nicht vor allzu langer Zeit in Ulm gewesen und da man nicht nur alten Scheiß spielen kann, dachte ich mal was richtig Gutes, Aktuelles. Tell me what you're waiting for, you're
tender. So, sind wir wieder mittendrin, beziehungsweise jetzt sind wir eigentlich schon weit über die Hälfte vorangeschritten. Heute bei uns zu Gast ist der Autor und Kulturjournalist Magdi Abu-Bakir. Jetzt haben wir einiges von deinem Beruf als Journalist gehört. Lass uns jetzt mal über deine Leidenschaft für Kolumnen und schöne Geschichten reden, Leute. Du veröffentlichst nämlich auch seit 2001 regelmäßig auf kolumnen.de herrliche Geschichten, die dann solche Namen tragen wie Zombies haben das Gehirn meiner Frau gefressen oder Verlassen Sie bitte meinen Traum und vor allem Hände weg von meinem Ohr. Wer sich durch dieses umfangreiche Werk arbeitet, stellt sich natürlich unweigerlich solche Fragen wie, bist du James Brown wirklich auf der Herrentoilette begegnet?
Ja,
Okay, dann haben wir das jetzt geklärt.
Das ist auch meine einzige geile Promi-Geschichte, die ich so richtig liebe.
Okay, ich habe dich um einen Gefallen gebeten im Vorfeld zu dieser Sendung. Wer sich nämlich das umfangreiche Werk deiner Artikel eingelesen hat, der stellt sich natürlich die Frage, wie bringt der Autor das rüber? Es ist, also finde ich, immer so ein Ding, man liest es und man hat ja seine eigene Stimme im Ohr, aber es ist noch was ganz anderes, wenn es der Autor selber liest. Und ich habe dich darum gebeten, ob du uns vielleicht auch mal selber was vorliest. Und das würde ich jetzt an dieser Stelle mal zumindest mal einen ersten Teil anschneiden. Was hast du denn ausgesucht für uns?
Eine relativ frische, neue Geschichte. Ist erst im März rausgekommen. Heißt Zucchini, Lauch und Transsexualität sind schwer verdaulich. Mein Vater ist 80 Jahre alt und schätzt keine Veränderungen. Diesem Satz wohnt keine Kausalität inne. Denn mein Vater mochte schon mit 60 keine Veränderung, mit 40 ebenso wenig und gewiss auch mit 20 nicht, obschon ich ihn da nicht kannte. Was einmal galt, kann heute nicht falsch sein. Davon geht er prinzipiell aus. Prinzipiell bedeutet unabänderlich. Zumindest verhält er sich so. Auch in Wohngebieten gilt, da sie in geschlossenen Ortschaften liegen, Tempo 50, nicht 30. Der Sicherheitsgurt ist freiwillig. Und Menschen aus Erfurt oder Dresden kommen noch immer aus der DDR. Mein Vater hat klare Verhaltensregeln, Werturteile und Maßstäbe, die von seinem Selbstbild ableitet und die ewig gelten. Ein Arzt aus der DDR ist kein echter, ein Arzt ohne Promotion ist auch kein echter. Wer aber promoviert ist, bekommt den Titel bei der Anrede an den Namen rangeklatscht, Herr Doktor und Frau Doktor, egal ob er das will oder nicht. Denn mein Vater wollte stets selbst als Herr Doktor angesprochen werden. Dr. Gutenberg und Dr. Schawan, Träfer sie auf der Straße, hießen natürlich immer noch so. Und unverheiratete Frauen, egal welchen Alters, werden auch heute im 21. Jahrhundert mit Fräulein tituliert. Fräulein Dr. Schawan etwa. Besonders eherne Vorstellung hat mein Vater beim Thema Essen. Beispiel 1. Eine Mahlzeit ohne Fleisch ist keine, so wie der Arzt ohne Doktor keiner ist. So kann mein Vater nach dem Verzehr einer Pizza durchaus fragen, was gibt's heute zum Essen? Beispiel 2. Kaffee ist schlecht fürs Herz, während schwarzer Tee mit 4 Löffeln Zucker beruhigt und stärkt. Mein Vater trinkt davon 6 Tassen täglich, betrachtet aber einen maßvollen Kaffeetrinker als potenziellen Selbstmörder. Beispiel 3. Auberginen, Lauch und Zucchini sind schwer verdaulich. Bei meinem Vater 3 panierte Riesenschnitzel mit einem Berg Butterreis und etwas Zucchini isst und danach Verdauungsprobleme hat, ist das Gemüse schuld. An dieser Stelle sollte ich anfügen, dass mein Vater selbst Arzt ist, dass die Medizin seit einem halben Jahrhundert nur wenige ernsthafte Fortschritte kennt, dürfte sich von selbst verstehen. Von elementarer medizinischer Bedeutung ist für meinen Vater aber, ich kann es an dieser Stelle nicht ausklammern, regelmäßiger Stuhlgang. Wenn er also nach starkem Fleisch- und Teegenuss, was nun andere Ärzte nicht überraschen würde, an einer Verstopfung leidet, werden alsbald Abführmittel eingeworfen, am besten 2, denn von guten Medikamenten kann man auch mal mehr schlucken. Weitere Details zu diesem Verhalten, dass er auch Zeit seines Lebens auf langen Autoreisen und in Luxushotels pflegte, erspare ich dem Leser und Hörer. Wie gesagt, mein Vater ist Arzt. Natürlich längst im Ruhestand, aber das heißt nichts, denn er mag ja keine Veränderungen. Aus diesem Grund lehnt er auch den Rollenwechsel, der ältere Menschen fast immer trifft, rundherum ab. Den von Arzt zum Patienten. Mein Vater ist ein miserabler Patient und hat zunächst mal nur einen behandelten Arzt. Sich selbst. Erst wenn die Selbstmedikation mit Fleisch, Tee und Abführmitteln über Wochen keine echte Besserung bringt, ist er bereit, sich die Meinung eines Kollegen anzuhören. An der Stelle kommt nun sein Hausarzt ins Spiel. Mein Vater brauchte und hatte natürlich nie einen Hausarzt. Aber als sein Befinden vor Jahren wirklich einmal beklagenswert war, kam doch ein Arzt zu ihm ins Haus. Dr. Schulze. Als mein Vater nun kürzlich nach einem Krankenhausaufenthalt wieder heimkam, erschien es vernünftig, aus Sicherheitsgründen den Hausarzt zu reaktivieren. Der hatte sich mittlerweile allerdings einer Geschlechtsumwandlung unterzogen. Aus Dr. Frank Schulze war Dr. Andrea Schulze geworden, was mein Vater, den Veränderungsfeind, tief verstörte. Und so musste ich ihn vor dem Arztbesuch bearbeiten. Aber wieso hat er das gemacht? Wollte mein Vater wissen. Das kommt vor, wahrscheinlich hat er sich schon immer als Arzt, als Frau gefühlt. Aber ich will keinen verkleideten Arzt. Sie ist nicht verkleidet, erklärte ich geduldig. Er hat sich zu einer Sie umoperieren lassen. Und wenn er ein guter Arzt war, ist sie nun eine gute Ärztin. Das hat auch damit nichts zu tun. Und wann kommt er nun? Sie. Wann kommt sie? Ja, wann? Ich habe ein Abführmittel genommen. Bald. Und wie soll ich ihn anreden? Herr Dr. Schulze? Nein, natürlich Frau Dr. Schulze. Das kann ich nicht. Dann sag halt nur Dr. Schulze. Wenigstens hat er promoviert. Sie. Und immerhin kommt er nicht aus der DDR. Sie. Es läutete an der Tür. Hausarztbesuch. Die Problemlösung, auf die mein Vater kam, hätte mich eigentlich nicht überraschen dürfen. Guten Tag, Fräulein Doktor.
Magdi, das war Ennio Morricone. Aus dem Film, ne?
Das war, der Film heißt Il Grande Silenzio, hat den wunderbaren deutschen Titel Leichenpflastern seinen Weg. Ein Italo-Western von 1966, unter anderem mit Klaus Kinski. Ein Western, der im Schnee spielt und dazu die Musik ist ziemlich gut.
Hm. Du magst Filme, das wissen wir, magst Morricone auch sehr?
Mag ich sehr gerne,
einer deiner Favorites, wenn es um
Soundtracks geht? Gewiss, ja.
Hast du dich wahrscheinlich sicher auch über die Tatsache gefreut, dass Tarantino den guten Morricone nochmal ausgegraben hat?
Darüber freue ich mich und Tarantino gräbt ja noch Obskureres aus und das finde ich großartig.
Ja, er hatte ja für Kill Bill 2 waren ja tatsächlich neue Originalkompositionen mit dabei. Ne?
Ein bisschen was Neues von RCA war dabei gewesen, ne, aber er samplet viel rein, das ist klar. Toll.
Und das macht er ziemlich gut.
Das macht er ziemlich gut.
Sind wir uns einig?
Ja.
Gut. Wir sind schon fast am Ende der Stunde. Wow, die Zeit vergeht immer wie im Flug, wenn man Spaß hat. Das heißt immer so schön. Wir haben jetzt vorher eine Geschichte von dir gehört. Ich hoffe, man hat es nicht zu sehr gehört. Ich musste herzhaft lachen. Ist diese Geschichte denn wahr?
Also,
oder hat sie einen sehr wahren Hintergrund?
Das kann man so sagen. Also ich glaube an die Macht des wahren Materials in solchen Geschichten. Ich finde, das Leben schreibt tatsächlich gute Geschichten und ich verdichte natürlich die Sachen. Ich schreibe sie manchmal auf die Spitze, aber die Elemente sind oft ziemlich wahr und das ist in dem Fall auch so.
Hm. Du hast auch ein Buch rausgebracht. Das sind gesammelte Werke aus deinen Kolumnen, oder? Ist das ein Buch, das jetzt separat existiert außerhalb der Kolumnen?
Es sind etliche Geschichten drin, die bei den Kolumnen nicht sind, weil ich damals dachte, also ein Verlag ist auf mich zugekommen, hat gesagt, ob ich zum Thema Familien, Kinder und so mal die Geschichten zu einem Buch bündeln würde und da habe ich dann noch ein paar dazu geschrieben. Aber der Kern sind schon Kolumnengeschichten.
Ja, ich habe ungefähr ein Drittel von deinen Kolumnen gelesen, habe mich köstlich amüsiert. Gibt's diese Buchform, ist da nochmal was angestrebt, dass da irgendwann noch was nachgeschoben wird oder ist das eine einmalige Geschichte gewesen?
Ich kann mir das schon vorstellen. Das ist auch ein guter Verlag, der aber dann trotzdem in den letzten Jahren ja mal pleite gegangen ist.
Schade eigentlich. Ne?
Und vor allem die Lektorin, mit der ich zusammengearbeitet habe, ist dann nicht mehr dort. Das fand ich sehr, sehr schade eigentlich. Ich kann mir das durchaus natürlich vorstellen, mal das nochmal zu machen.
Würdest du jederzeit nochmal machen. Und dann wäre auch ja neues Material vielleicht.
Auch das.
Hast du das Pubertier gelesen?
Das kenne ich, ja.
Das ist ja irgendwo im Geiste nicht ganz so. Ein bisschen verwandt.
Das kann damit. Man so sagen. Also auch das speist sich ja aus der Realität. Ja,
ich habe die letzten paar Tage, habe ich dieses kleine Büchlein gelesen, ist ja wirklich sehr schnucklig. Und parallel dazu deine Kolumnen. Nicht, dass sie jetzt im gleichen Stil sind oder im gleichen Inhalt haben, aber irgendwo steckt so ein ähnliches Gedankengut dahinter. Ne? Also
kann man schon sagen, ja.
Dieses Abgucken von der Realität und leichte Überspitzen. Du schreibst nach wie vor noch regelmäßig, aber nicht mehr so viel, hast du gesagt.
Ja, es sind jetzt 13 Jahre und Kolumnen.de ist eine wunderschöne Seite, hatte auch immer klasse Autoren, denen es Spaß machte, auf einer gemeinsamen Plattform vertreten zu sein. Da hat die, wie soll ich sagen, der Output hat ein bisschen nachgelassen in den letzten Jahren. Da habe ich es auch ein bisschen kürzer rangehen lassen. Ich habe früher mindestens eine pro Monat geschrieben und jetzt ist es ein bisschen seltener geworden. Schreiben ist ja auch nicht immer der ideale Ausgleich zum Schreiben, was ich ja auch beruflich mache so sonst. Ne?
Ja, das ist richtig. Ne? Aber ab und zu fließt es noch ein bisschen aus der Feder.
No.
Hast du mal das Bedürfnis?
Ja. Ich weiß nicht, ob es immer fließt. Schreiben ist schon auch Handwerk. Also es wird auch gearbeitet an Texten. Es fließt nicht nur einfach so raus. Aber Von Zeit zu Zeit mache ich das schon noch gerne.
Ich hatte das jetzt tatsächlich mehr auf die Kolumne bezogen. Nicht unbedingt auf deinen
auch die werden gearbeitet.
Okay, okay. Ich dachte, das ist so man hat ja so diese romantische Vorstellung, dass der Autor dann am Schreibtisch sitzt und plötzlich kommt es über ihn. Ne?
Ja, die Vorstellung ist wunderbar, aber ich glaube an Schreiben als eine sehr handwerkliche Tätigkeit, okay, mit sehr vielen Kniffen und Regeln, mit denen man was erreichen kann mit einem Text.
Okay. Ja, Magdi, wir sind schon fast durch. Einen Song habe ich noch im Player liegen. Der ist auch gar nicht so lang, deswegen ist jetzt genauso der richtige Zeitpunkt, um jetzt hier zum Schluss zu kommen. Ich fand es sehr schön, dass du heute da warst. Ich fand es sehr nett, mal ein Original von dir gelesen zu bekommen. Dann vielen Dank dafür. Das war die Plattform mit Magdi Abu-Kir.
Ich sage danke für die Einladung. Und hat auch Spaß gemacht.
Ja, an der anderen Seite war Rainer Markus Walter am Mikrofon für Radio Free FM. Und wir haben jetzt noch einen Titel im Player und den darfst du uns jetzt noch ansagen.
Jetzt geht's nochmal richtig in die 70er Jahre und zwar in die Straßen von San Francisco.
Oh cool und tschüss.
Das war die Free FM Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/Programm/Plattform.